Kapitel 5: Spiritueller Weg in der sozialen Welt. Der Morgennebel hatte sich bereits aufgelöst und die glatte Oberfläche der Bucht schimmerte im Widerschein der spärlichen Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch den von dicken Wolken bedeckten Himmel bahnten. Links erstreckte sich eine Bergkette bis zum Horizont. Entlang der schmalen Küste türmten sich von Wasser geformte Felsbrocken. Der atemberaubende Blick nach rechts vermittelte ein Gefühl von grenzenloser Weite, welches Frieden und Harmonie in der Seele hervorrief. Der Bewahrer des Wissens nahm mit seinen Schülern am Ufer Platz, nicht weit von dem weißen Zelt, das dort aufgeschlagen worden war. Diesmal war die Gruppe relativ klein, ungefähr 20 Männer und Frauen, die den Lehrer nicht aus den Augen ließen. Sie haben sich hier versammelt, um die helle Energie dieses Kraftortes aufzunehmen und im Gespräch mit dem Weisen die Wahrheit zu berühren. Viele waren besorgt über die Beziehung zwischen der sozialen Welt und der spirituellen Entwicklung. Und dazu hatte jeder der Schüler viele Fragen an den Großen. Die erste Frage wurde von einem sehr jungen Mädchen mit dunklem Teint, hohen Wangenknochen und leicht schräg stehenden grünlich-braunen Augen gestellt. Lieber Bewahrer des Wissens, ich mache mir große Sorgen über Folgendes. Sollte ich meinen Lieben von dem Unterricht auf dem spirituellen Weg erzählen? Fragte sie, während sie den Meister ehrfürchtig ansah und auf seine Antwort wartete. Er begegnete dem Blick seiner Schülerin und schüttelte verneinend den Kopf. »Nein, Samira«, antwortete er unmissverständlich und begann zu erklären. »Man sollte auf keinen Fall allen alles erzählen. Stell dir vor, du hättest etwas erhalten, zum Beispiel Energie. Wenn wir anfangen, jedem davon zu erzählen, dann zerstreut sich die Energie. Und wir verlieren das, was wir bekommen haben.« Nachdem Samira dem Lehrer zugehört hatte, fragte sie mit offensichtlicher Aufregung in ihrer Stimme, »Heißt das also, man sollte es niemandem erzählen?« »Aber«, stotterte sie, »Sie haben immer gesagt, dass wir danach streben sollten, die Menschen zu erwecken, ihnen den Weg zum Wissen zu zeigen.« Man sollte es so erzählen, dass diese Energie nicht verstreut, sondern vervielfacht wird, lächelte der Weise. Aber wie geht das? Setzte Samira den Dialog mit Eifer fort. Dazu müssen wir Gleichgesinnte finden, die bereit sind, den spirituellen Weg zu gehen. Dann müssen wir uns versammeln und spirituelle Übungen machen. Dann beginnt sich die Energie, die wir im Seminar erhalten haben, zu vervielfachen. Wenn viele Menschen gemeinsam dieselbe spirituelle Praktik ausüben, können sie ein sehr starkes Energiefeld bilden. Zum Beispiel wie ein Friedenskreisgebet, fügte eine andere Schülerin hinzu, ein Mädchen mit sanften Gesichtszügen und tiefen hellgrauen Augen. »Ja, Polina«, nickte der Bewahrer des Wissens. »Kreisgebete und andere ähnliche Praktiken ermöglichen es uns, ein großes Energiefeld zu schaffen. Und das kann uns dann helfen. Wenn wir gerade erst etwas erhalten haben und sofort loslaufen, um es allen zu erzählen, dann verbrauchen wir diese Energie und haben nichts mehr für uns übrig. Daher müssen wir diese Energie schützen und bewahren.« Polina senkte für einen Moment die Augen und sammelte ihren Mut, um ihre nächste Frage zu stellen. Als der Bewahrer des Wissens die Zweifel der Schülerin wahrnahm, sah er sie mit einem warmen, ermutigenden Blick an. Und das Mädchen sprach erneut. »Wissen Sie, als ich gerade anfing, an der Schule zu lernen, habe ich meinen Verwandten und meinem geliebten Mann davon erzählt. Aber...« Sie hielt inne und schwieg für einen Moment, als würde sie sich daran erinnern, wie alles passiert ist. »Ich bekam nicht Ihre Unterstützung, sondern nur Verurteilung. Das sind doch meine engsten und liebsten Menschen. Warum ist das so?« »Weil unsere Angehörigen dies als Warnsignal wahrnehmen«, antwortete der Weise mit einer leichten Traurigkeit in seiner Stimme. »Ein Alarmsignal, das ihnen sagt, dass ihr geliebter Mensch außer Kontrolle gerät, anders wird als die anderen. Sie sind empört. Warum weicht er von unserer Norm ab? Warum hat er sich entschieden, besser, perfekter, heller, freundlicher zu werden? Was soll das? Das ist schlecht. Hier leben wir alle in einem Sumpf und er muss auch so leben. Und sie beginnen sofort zu überlegen, wie sie uns beeinflussen können, was getan werden muss, damit der Mensch wieder wie alle anderen wird, aufhört, Dinge zu tun, die sie nicht verstehen und sie daher für schlecht halten. Sie haben Angst vor diesen Dingen. Der Bewahrer des Wissens beendete seine Ausführungen und blickte auf seine Schüler, dann auf Polina und fügte mit Nachdruck hinzu, um seine Worte zusammenzufassen. Deshalb darf man seinen Verwandten nichts erzählen. Lehrer, aber zum Beispiel hat mein Mann so eindringlich gesagt, ich bin deine engste Bezugsperson, du vertraust mir, erzähl mir alles, ich werde dich verstehen, begann Polina und seufzte bedauernd. Ich habe ihm geglaubt und es stellte sich heraus, dass dies zu einem Stolperstein in unserer Familie wurde. Und er hat mir wegen dieses Unterrichts so viele unangenehme Dinge gesagt. Hätte ich gewusst, dass es so kommen würde, fuhr Polina besorgt fort. Aber ich hatte es doch nur gut gemeint. Ich stellte mir vor, wie großartig es sein könnte, wenn er es verstehen würde. Ich träumte davon, dass wir zusammen zum Unterricht gehen könnten. Das Mädchen seufzte erneut tief auf und ihre Stimme zitterte ein wenig und verriet ihre starken Emotionen. Ja, unsere Angehörigen wollen oft so nett und liebevoll wirken und reden von Vertrauen und Verständnis, erwiderte der Bewahrer des Wissens mit gleichmäßiger, tiefer Stimme. Aber sobald sie etwas hören, das über die Norm hinausgeht, dann versteht keiner mehr etwas. Denn sie versuchen nicht wirklich, es zu verstehen. Sie sind nur darauf ausgerichtet, zu überprüfen, ob ihr Liebster von der Norm abweicht oder nicht. Das bereitet ihnen Sorgen. Wenn jemand von der Norm abweicht, müssen sie Maßnahmen ergreifen, um die Person wieder zu einem Zombie zu machen, wie alle anderen, und wieder ein sinnloses Leben voller Leiden, fiktiver Probleme und negativer Emotionen zu führen. Deshalb solltet ihr nicht jedem von Kursen und Seminaren erzählen. Sobald ihr es gesagt habt, beginnen sofort Verurteilung, Negativität und Konflikte. Ja, setzte Polina an, in meinem Fall war es so. Mein Mann erzählte alles meinen Eltern und die waren geschockt. Sie riefen andere Verwandte und sogar die Nachbarn an. Das Mädchen schüttelte ironisch den Kopf. Und sie fingen an, mich zu belehren, sie sagten, ich würde das Falsche tun, was ich mir alles anhören musste. Der Weise sah die Schülerin mit Wärme und Empathie an. Viele tun dies, um einen Menschen wieder in seinen Zombie-Zustand zu versetzen, sagte er leise und stellte die Tatsache klar. Und man kann von ihnen kein Verständnis erwarten, weil dies nicht die Weisen sind, zu denen wir des Wissens wegen gekommen sind. Diese Menschen können die Wahrheit und den Wunsch nach spiritueller Entwicklung nicht erkennen, weil sie für alles Schubladen haben. Verstehen bedeutet für sie, in Schubladen zu stecken. Zum Beispiel sind für sie diejenigen, die Yoga, Wushu, heilige Tänze und Astrologie praktizieren, Sektierer. Sie haben für jede Gelegenheit eine passende Schublade und glauben, dass sie bereits alles verstehen. Was Yoga, Astrologie, Taijiquan ist. Menschen praktizieren und lernen diese alten Wissenschaften über viele Jahre und können all dieses heilige Wissen nicht vollständig erlangen, doch ein Mensch hat alles in einer Minute verstanden, weil er eine geeignete Schublade gefunden hat, in die er jetzt dieses Phänomen stecken kann. Und dann beginnt er zu verurteilen, das sind Sektierer, das ist alles Obskurantismus. Dann hört er noch etwas im Fernsehen und das war's. Die Manipulation, Tjascht, Beeinflussung, Gehirnwäsche beginnt. Als der Lehrer zu Ende gesprochen hatte, hob ein breitschultriger Mann von etwa 40 Jahren mit gepflegtem Bart und verwittertem, gebräuntem Gesicht die Hand. »Meister, ich möchte ein kurzes Beispiel geben«, sagte er mit leiser Stimme. und als der Weise zustimmend nickte, fuhr er fort: Wir hatten einen sehr jungen Typen in unserer Gruppe. Er erzählte seiner Familie, dass er zum Unterricht geht und spirituelle Praktiken macht. Danach verschwand er. Er fehlte bei einer Lektion, dann bei einer weiteren. Wir beschlossen, herauszufinden, was passiert war. Es stellte sich heraus, dass seinem Vater nicht gefiel, was sein Sohn tat, und er fing an, ihn heftig zu schlagen. »Großer Gott, entsetzlich!« rief die rothaarige Schülerin mit zwei frechen Zöpfen aufgebracht aus. »Aber das ist noch nicht alles«, fuhr der Mann fort. Als der Typ beschloss, Widerstand zu leisten, nahm sein Vater einen Topf mit kochender Suppe vom Herd und goss sie über seinen Kopf. So landete der Typ im Krankenhaus. Jetzt hat er schwere Verbrennungen im Gesicht. Auf den Gesichtern der Schüler spiegelten sich Empörung, Empathie und Ekel wider. Einige Mädchen zuckten sogar zusammen, als würden sie all diesen Schmerz selbst spüren. »Wie kann man denn sowas tun?« rief Samira und warf die Hände hoch. »Das Leben seines eigenen Sohnes einfach so zu ruinieren. Und warum?« »Weil der Sohn begann, sich spirituell zu entwickeln.« »Ja, der Vater erwies sich als sehr aggressiv«, schloss der Meister. »Und er war sehr wütend, dass sein Sohn von der Norm abwich.« »Deshalb können solche Offenbarungen lebensbedrohlich sein«, sagte der Weise, als der gerechte Zorn der Schüler nachließ. »Die meisten Menschen sind unwissend, weil ihre Seelen gerade von Insekten oder Tieren wiedergeboren wurden. Deshalb reagieren sie auf alles mit Aggressionen. Zuerst entsteht die Angst, dass jemand von der Norm abweicht, und dann erscheint die Reaktion eines Tieres anzugreifen. »Lieber Lehrer, wie kann man wissen, wem man es sagen kann und wem nicht?« fragte Polina aufgeregt. »Und was, wenn ich es jemandem erzähle und er glaubt, ich sei eine Sektiererin?« »Bevor ihr über spirituellen Unterricht sprecht, müsst ihr zuerst überprüfen. Ist es ein Gleichgesinnter oder nicht, wird er verstehen können, was ich ihm jetzt sagen werde. Fangt dabei ganz vorsichtig an. Ihr könnt sagen, dass nicht ihr, sondern ein Bekannter Yoga macht, und schaut dann, wie die Person darauf reagiert. Wenn sie anfängt zu sagen, das ist doch alles Unsinn, warum machen die überhaupt Yoga? Das ist doch alles Quatsch. Dann solltet ihr dieser Person nichts weiter erzählen, weil sie diese Information nicht aufnehmen kann. Heißt das also, dass es sinnlos ist, mit jemandem zu reden, der bereits urteilt, obwohl er das Wesentliche der Sache nicht kennt und nichts praktiziert? Stellte Polina klar. Ja, nickte der Weise. Wenn wir anfangen, ihm etwas zu erzählen, verlieren wir Energie. »Im besten Fall, oder?« fragte ein braungebrannter, sportlich aussehender Mann. »Und im schlimmsten Fall könnte es fatal sein.« »Ja, Ruslan, leider ist es so. Wenn wir es einfach jedem sagen, bekommen wir anstelle der guten Energie, die wir nach einem Seminar oder einer spirituellen Praktik haben, einen Klumpen negativer Energie, mit der dieser Mensch gefüllt ist. Denn wenn er dazu neigt, alles zu verurteilen und überall nur das Schlechte zu sehen, alles in Schubladen zu stecken, was für eine Energie kann er dann haben?« Der Bewahrer des Wissens sah die Schüler fragend an. »Nun, sicherlich nicht die der Liebe und Gnade«, antwortete Ruslan. »Vielmehr wird es eine schmutzige Energie der Verurteilung, der Wut sein. Und dann können wir unser Licht verlieren«, fügte der Weise hinzu. »Deshalb müssen wir den Menschen erst testen. Zuerst solltest du ihnen sagen, dass du vom Unterricht von Bekannten gehört hast, und dann die Reaktion beobachten. Wenn sie positiv reagieren und sagen, ich frage mich, was das ist, wo findet dieser Unterricht statt, frag doch mal diese Bekannten, ich würde auch gerne hingehen und lernen. Dann ist dies ein guter Mensch, was bedeutet, dass er für die spirituelle Entwicklung offen ist. Und man kann langsam anfangen, ihm einfache Dinge zu erzählen und wiederum sehen, wie er weiter darauf reagieren wird. Lehrer, was darf man sagen? Ruslan beugte sich interessiert vor. Wahrscheinlich ist es besser, mit dem Einfachsten anzufangen? Der Bewahrer des Wissens nickte und bestätigte damit die Vermutung des Schülers. Wenn zu große Wahrheiten auf einmal gesagt werden, dann werden sie auch einem offenen Menschen fremd vorkommen, denn sie werden für ihn zu ungewöhnlich sein, zum Beispiel, dass seine Verwandten in einem früheren Leben die einfachsten Tiere und Insekten waren. Deshalb denken sie nur darüber nach, wie man isst, schläft, körperliche Bedürfnisse befriedigt und nichts anderes interessiert sie. Es ist schwer, das zu verstehen und es sofort zu akzeptieren. Wenn wir das sagen, dann kann es sein, dass ein Mensch es nicht wahrnimmt. Weil es ein zu hohes Maß an Wahrheit ist? Fragte Samira. Ja, daher ist es besser, mit einfachen Dingen zu beginnen, die ein Mensch wahrnehmen kann. Man könnte zum Beispiel darüber sprechen, wie das Fernsehen uns beeinflusst und uns zu Zombies macht. Wenn der Mensch weiterhin Interesse zeigt, kann man ihm mehr offenbaren. Und was ist, wenn er zunächst Interesse zeigt und sie dann irgendwie schnell verliert und aufhört, daran zu glauben? Was ist dann zu tun? Fragte Ruslan. Wenn er selbst vor der kleinen Wahrheit Angst hat, die ihm offenbart wurde, dann sollte man ihm die Wahrheit nicht weiter offenbaren. Man sollte zum Beispiel nicht sagen, dass viele Seelen auf der Erde von Insekten und Tieren inkarniert sind, weshalb sie so unwissend sind und auf alles so aggressiv reagieren. Für ihn ist es noch früh. Für den Anfang kann man ihm das Buch »Der Weg der Liebe«, »Der Pfad zu ihrer Bestimmung« oder »Zwischen den Welten«, »Die Abenteuer der Seele« geben. Und dann muss man wieder sehen, wie der Mensch darauf reagiert. Wenn er interessiert ist, dann kann man weiter erzählen. Und wenn er sagt, »Oh, das ist kompliziert« oder »Oh, hier geht es um die Toten, ich habe Angst vor ihnen« und beginnt, sich zu schließen, dann ist er dafür noch nicht bereit. Heißt das, dass er definitiv nicht in der Lage sein wird, sich weiterzuentwickeln und die Wahrheit zu begreifen? Fragte Ruslan erneut mit offensichtlichem Bedauern. Ein solcher Mensch könnte sich beispielsweise Yoga zuwenden. Vielleicht wird er eines Tages bereit sein, weiterzugehen, antwortete Weise. Nach einer kurzen Pause blickte er zu den Möwen, die über dem Wasser kreisten und gelegentlich gedämpfte Schreie ausstießen. Deshalb muss jeder überprüft werden, schloss er. Und die Wahrheit, die ihr erhalten habt, muss geschützt werden. Außerdem muss Energie bewahrt und nicht verschwendet werden. Der Lehrer zog einen Schlussstrich unter das Gesagten und die Schüler saßen einige Zeit in friedlicher Stille da, blickten auf die endlose Weite der Bucht und verarbeiteten die Informationen, die sie erhalten hatten. Schließlich hob eine große, zierliche Frau in ihren 30ern mit schönen Rundungen und langen, honiggoldenen Haaren ihre Hand. Sie hatte das Gespräch bis jetzt aufmerksam verfolgt, aber jetzt, während sie ihre Gedanken sammelte, um eine Frage zu stellen, kreuzte sich ihr Blick mit dem des Lehrers. Nachdem sie seine Zustimmung erhalten hatte, sprach die Frau mit einer melodischen, sanften Stimme. Lieber Bewahrer des Wissens, wenn die Schülerinnen zum ersten Seminar kommen, erhalten sie viel Energie, verstehen jedoch noch nichts. Sie sind von Glück überwältigt und möchten diesen Zustand mit der ganzen Welt teilen. Was muss getan werden, damit sie die Energie und die Wahrheit, die sie gefunden haben, bewahren können? Der Weise hörte der Frage der Frau aufmerksam zu, verschränkte seine Finger und begann zu antworten. Julia, neuen Schülerinnen sollte man erklären, dass es ein besonderes magisches Prinzip gibt. Man muss Folgendes sagen. Ihr habt auf dem Seminar die Energie des Glücks und der Freude erhalten, bewahrt sie sorgfältig auf und versucht nicht, sie sofort zu verschwenden. Denkt daran, dass, wenn ihr es jemanden erzählt, der euch nicht versteht, der aggressiv reagiert und verurteilt, dann löst sich diese Energie sofort auf und wird durch die negative Energie dieser Person ersetzt. Warum sollte man das tun? Es ist besser für uns, diese Energie zu bewahren, so viel wie möglich davon anzusammeln, damit sie beginnen kann, uns zu verwandeln. Und wenn die Energie gerade erst gekommen ist und begonnen hat, uns zu transformieren und wir allen davon erzählt haben, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Energie verschwindet. Es ist noch schlimmer, wenn sie durch die schmutzige Energie der Verurteilung ersetzt wurde. Ihr fühlt euch sofort schlecht und eure gute Stimmung verfliegt. Und warum? Weil ihr es euren Angehörigen, Verwandten erzählt habt, die angeblich alles verstehen sollten, aber in Wirklichkeit nichts verstehen können. Lehrer, ist das wie Neid? Fragte Julia. Wenn du etwas Schönes gekauft hast und sofort beginnst, es allen zu zeigen, werden die Leute anfangen, dich zu beneiden. Ja, es ist ähnlich wie Neid, bestätigte der Weise. Wenn wir sagen, dass wir den spirituellen Weg eingeschlagen haben, ziehen wir negative Emotionen von Menschen an, die nicht bereit sind, die Wahrheit zu begreifen und es auch nicht wollen. Deshalb sollte man nicht alles preisgeben. Zuerst muss man die Person einschätzen. Du könntest ihr sagen, dass nicht du meditierst, sondern jemand, den du kennst. Und dann beobachtest du die Reaktion der Person. Das wird dir helfen, zu verstehen, ob du ihr alles erzählen solltest oder nicht. Wenn sie in einem früheren Leben ein Tier war, wird sie alles verurteilen. Alles wird schlecht für sie sein und sie wird nur Aggressionen zeigen. Einem solchen Menschen sollte man nichts erzählen. Das muss den neuen Schülerinnen unbedingt erklärt werden. Julia nickte und zeigte, dass sie verstand. Wissen Sie, meine Großmutter hat oft gesagt, versteck das Fleisch unter dem Brei. Tu so, als würdest du Brei ohne Fleisch essen. Dann werden sie dich nicht beneiden. Sie werden nicht schlecht von dir denken und du wirst dich besser fühlen, sagte sie. Aber ich hatte nicht erwartet, dass dieses Prinzip so weitreichend funktioniert. Deine Großmutter muss eine sehr weise Person gewesen sein, lächelte der Bewahrer des Wissens und nickte in Richtung einer blonden Frau mit feinen Fältchen um die Augen. Lehrer, aber bei uns sagen Schülerinnen oft, dass Verwandte und Ehemänner sie verstehen, sie unterstützen, begann sie ihre Frage. Aber nur am Anfang. Und mit der Zeit, wenn die Abweichung von der Norm etwas deutlicher wird, wenn sie schon zu Auswärtsseminaren gehen, werden sie von ihren Angehörigen angegriffen. Wie kann man in einem solchen Fall schon am Anfang erkennen, ob sie einen unterstützen oder unterdrücken werden? Sophia, gerade in solchen Situationen muss man den Menschen raten, ihren Verwandten und Angehörigen nicht von sich selbst, sondern von einer anderen Person zu erzählen, erklärte der Weise geduldig. Man könnte sagen, hier hat ein Freund, hat mir ein Buch zum Lesen gegeben und sehen, wie sie darauf reagieren. Keine Eile. Zunächst sollte man erzählen, dass jemand anders begonnen hat, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, dass es jemand anderes ist, der aus der Norm fällt. Es gibt nur wenige Menschen, die selbst nach Wissen streben und entschlossen sind, es zu verstehen. Ansonsten hätten sie selbst schon angefangen zu sagen, dass sie Yoga praktizieren wollen und sich für all das interessieren. Es stellt sich also heraus, dass jemand, der sich nie für Spiritualität interessiert hat, nicht in der Lage ist, zu verstehen und zu akzeptieren, was seine Verwandten tun, fragte Sophia, um so gut wie möglich zum Kern der Sache vorzudringen. Wenn sich die Menschen noch nie in ihrem Leben für solche Themen interessiert haben, wie könnten sie uns dann verstehen? Erwiderte der Bewahrer des Wissens ruhig und sah die Schülerin eindringend an. Warum sollten sie das tun? Wenn jemand in der Lage wäre, uns zu verstehen, dann hätte er selbst schon Interesse an etwas gezeigt. Er würde sich schon irgendwohin bewegen. Er würde etwas Neues lernen wollen. Deshalb sollte man nicht voreilig alles offenbaren, schloss er. Das macht die Dinge viel einfacher und hilft, viele Probleme zu vermeiden. Der Weise beendete seine Ausführungen und blickte erwartungsvoll in die Runde der Schüler, bereit für neue Fragen. Währenddessen hob eine schlanke junge Blondine mit einem kurzen Haarschnitt, der ihren anmutigen Hals hervorragend zur Geltung brachte, ihre Hand. Lieber Bewahrer des Wissens, wie lernt man, seine sexuelle Energie zu kontrollieren? Sagte sie und sah den Lehrer fragend an. Wenn das Energieniveau steigt, habe ich Gedanken, dass ich einen Mann brauche, lächelte sie verlegen und senkte für einen Moment die Augen, fügte dann aber schnell hinzu, aber ich verstehe, dass ich die Energie nur entladen will, anstatt sie auf das Höhere zu lenken. Wie gehe ich damit um? Jana, wenn wir sexuelle Energie haben, sollten wir uns freuen, antwortete der Weise leise und hob leicht die Mundwinkel zu einem erwiderten Lächeln. Dies bedeutet, dass wir auf einer positiven Frequenz schwingen, dass höhere Emotionen und Kreativität entstehen können. Oh, bedeutet das, dass Menschen deshalb in ihrer Jugend oft Gedichte schreiben, weil es so viel sexuelle Energie gibt? Fragte Polina. Das ist korrekt, bestätigte der Bewahrer des Wissens und begann ausführlich zu erklären. In der Jugend beginnt die Pubertät und sexuelle Energie entsteht. Daher zeigt sich oft Kreativität. Jugendliche singen Lieder, schreiben Gedichte. Man muss die Energie der Sexualität zu schätzen wissen. Es handelt sich dabei um die subtilste Energie, die ein Mensch von sich aus produziert. Und wenn sich sexuelle Energie stark in den Genitalien ansammelt, ist das schlimm? Fragte ein großer, schlanker Mann, der dem Lehrer am nächsten stand und das Gespräch aufmerksam verfolgte. Vadim, hier muss man genauer hinschauen. Wenn sich die sexuelle Energie stark in den Genitalien ansammelt und anfängt, einen zu stören, muss man sie aufsteigen lassen und auf andere Chakren lenken, kreativ werden, tanzen, etwas Nützliches lernen, spirituelle Praktiken machen. Es ist sehr gut, mit dieser Energie höhere Emotionen zu kultivieren. Dann werdet ihr euch wohlfühlen. Vadim senkte den Kopf und dankte dem Lehrer für die Klarstellung und Jana hob erneut die Hand. Weiser, sagen Sie, wenn man den Wunsch hat, einen Mann zu finden. Sie wurde wieder verlegen und hielt inne, auf der Suche nach den richtigen Worten. Ist das sehr schlimm? Der Bewahrer des Wissens sah die Schülerin ohne Verurteilung an. Im Gegenteil, sein Blick strahlte eine erstaunliche Ruhe und bedingungslose Liebe und Akzeptanz aus. »Wenn du einen Mann finden möchtest, dann muss er würdig sein«, antwortete er. »Du solltest deine sexuelle Energie nicht auf den Erstbesten verschwenden, nicht an jemanden, der dich zufällig auf der Straße anspricht.« »Darf man sich nicht auf der Straße kennenlernen?« Samira war überrascht. »Wen kann man auf der Straße kennenlernen?« stellte der Lehrer eine Gegenfrage und gab den Schülern einige Sekunden zum Nachdenken, bevor er fortfuhr. »Es ist unwahrscheinlich, dass ein anständiger Mann durch die Straßen läuft und alle Frauen anspricht. Stellt euch vor, dass zum Beispiel ein berühmter Sänger die Straße entlang geht und euch anspricht, oder ein Geschäftsmann, ein Politiker.« Während sie dem Weisen zuhörten, begannen die Schüler Blicke auszutauschen, und unter den Mädchen war sogar ein Kichern zu hören. Es stellte sich heraus, dass dieses Thema bei ihnen auf rege Resonanz stieß. Die Schülerinnen erinnerten sich an ihre früheren Erfahrungen und verglichen diese mit dem, wie es eigentlich sein sollte. »Wenn jemand euch als Erster anspricht, sollte es uns bereits alarmieren«, fuhr der Bewahrer des Wissens fort. »Wie kam es dazu, dass er das gemacht hat? Offensichtlich stimmt etwas mit ihm nicht. Vielleicht ist es irgendein Alkoholiker, der nicht genug Geld für eine Flasche Bier hat. Oder ein schwacher Mann, den niemand braucht, weil alle ihn meiden. Jedenfalls handelt es sich bei dem Mann, der den ersten Schritt macht, um jemanden mit einem niedrigen Energieniveau. Gigolo, Alkoholiker, häuslicher Tyrann. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass, wenn eine Frau nicht selbst einen Mann auswählt, ihm keine Aufmerksamkeit schenkt, aber er auf sie zukommt, sich mit ihr bekannt machen und seine Liebe gestehen möchte, dann bedeutet das nur eines. Sein Energieniveau ist niedriger als das der Frau. Ein solcher Mann wird euch nichts geben können. Im Gegenteil, er wird euch in die Grube ziehen, wo er sich gerade selbst befindet. Bewahrer des Wissens. Aber in unserer Gesellschaft wird angenommen, dass der Mann immer den ersten Schritt machen sollte, dass er eine Frau erobern sollte, äußerte Samira emotional. Heißt das etwa, dass alles andersherum sein sollte? Ja, unsere Gesellschaft hat uns gelehrt zu glauben, dass ein Mann die Wahl trifft und eine Frau froh sein sollte, dass überhaupt jemand ihr Aufmerksamkeit schenkt. Aber tatsächlich muss eine Frau eine Wahl treffen. Sie muss einem Mann die Möglichkeit geben, ihre sexuelle Energie wahrzunehmen und seine Aufmerksamkeit selbst zu erwecken. Und wenn das geschieht, wird er weitere Schritte unternehmen. Aber uns wurde das Gegenteil beigebracht. Derjenige, der dich zuerst anspricht, der die drei Zauberworte »Ich liebe dich« sagt, das ist der Prinz. Das ist eine Illusion. Ein Klischee, das uns eingeflößt wurde. Und wo sollte man nach einem würdigen Mann suchen? Fragte Samira. Wenn es auf der Straße nicht geht, wo dann? In unserem unmittelbaren Umfeld? Sollten wir einen genaueren Blick auf unsere Freunde, Arbeitskollegen werfen? Der Weise schüttelte verneinend den Kopf. Nein, das ist auch der falsche Ansatz, begann er sanft zu erklären. Und es ist ein sehr häufiger Fehler. Eine Frau wirft oft einen Blick auf die Männer in ihrer Umgebung und stellt sich sofort eine Beziehung mit ihnen vor. Sie arbeitet zum Beispiel als Krankenschwester in einer psychiatrischen Klinik und ist nur von psychisch Kranken umgeben. Daraufhin beginnt sie, aus ihnen auszuwählen. Sie schaut, wer von ihnen weniger Psychosen hat, wer von ihnen weniger krank ist. Das ist jedoch eine sehr schlechte Angewohnheit. Aber was, wenn eine Frau keine anderen Möglichkeiten hat? Hakte Samira nach. Nehmen wir an, sie verbringt die meiste Zeit bei der Arbeit und geht dann nach Hause, von zu Hause, zur Arbeit. Wo kann sie dann einen Mann finden, auf Datingseiten? Zuallererst müssen wir erkennen, in welcher Umgebung wir uns befinden, antwortete der Weise. Wir sollten nicht unter psychisch Kranken wählen, wir sollten uns nicht auf der Straße kennenlernen. Aber es gibt würdige Männer, wir treffen sie einfach nicht, weil sie sich woanders versammeln. Man muss genau verstehen, wo das ist und sich in diese Umgebung begeben. Und dann sollte man unter ihnen wählen und nicht unter den psychisch Kranken, hielt der Lehrer inne, sah seine Schüler an und fuhr fort, indem er das Gesagte zusammenfasste. Wären wir in einer Umgebung, in der sich zum Beispiel ein bekannter Sänger mit seinen Freunden trifft, dann wäre das ein anderer Fall. Aber wenn ihr in einer billigen Bierkneipe sitzt, dann ist derjenige, der euch dort anspricht, per Definition unwürdig, wie die Umgebung, so die Leute. Wie schade, dass Mütter das ihren Töchtern nicht beibringen, seufzte Sophia bedauernd. So viele Probleme hätten vermieden werden können. Scheidungen, unglückliche Ehen, toxische Beziehungen. Der Bewahrer des Wissens nickte zustimmend. Ja, das ist nicht das, was Mütter ihren Töchtern beibringen, bestätigte er. Obwohl sie eigentlich lehren sollten, dass man selektiv sein sollte, dass man sich nicht auf den Erstbesten stürzen sollte, dass man nach einem würdigen Menschen suchen sollte. Aber in den meisten Fällen ist die Lehre völlig anders. Freue dich über jeden, den Erstbesten, der auf dich zukommt und seine Liebe gesteht. Deshalb gibt es dann Scheidungen, unglückliche Schicksale, Leiden. Alles wegen dieser Lüge. Daher muss man immer genau hinschauen. Wenn dich jemand als Erster anspricht, dann stimmt etwas nicht. Aber wenn du selbst jemanden bemerkt hast, dann ist das schon der richtige Weg. Man muss einen Ort finden, an dem sich würdige Männer aufhalten, sich bemühen, in diese Umgebung zu gelangen und dann auf sie zugehen, sie auf sich aufmerksam machen. Du solltest nicht warten, bis dich jemand zuerst anspricht. Lehrer: Aber es ist nicht so einfach, das Interesse eines erfolgreichen, würdigen Mannes zu erwecken, oder? Fragte Jana und starrte den Weisen fragend an. Er blickte sie mit einem warmen Lächeln in den Augen an. Seine Augen strahlten Freundlichkeit und Liebe aus. Ja, wir müssen uns entwickeln, erfolgreich werden, uns verbessern, unser Niveau an subtiler Energie erhöhen und dann wird es möglich sein, einen wirklich würdigen Menschen ins Leben zu ziehen. Jana erwiderte seinen Blick dankbar. Dann senkte sie den Blick, ließ ihn nachdenklich in die Ferne schweifen und betrachtete die silbrige Weite der Bucht. In ihren Augen lag ein Ausdruck der Erkenntnis. Es war offensichtlich, dass sie intensiv nachdachte. »Lieber Bewahrer des Wissens«, begann sie schließlich. »Genau das möchte ich fragen. Es scheint, als müsse man selbst schon etwas erreicht haben, um einen würdigen Mann anzuziehen. Zum Beispiel Erfolg haben, Karriere machen, gesellschaftlich vorankommen, und unser Ego hilft uns dabei, diese Ziele zu erreichen. Aber hast du nicht gesagt, dass man das Ego loswerden muss? Es behindert doch immer den spirituellen Weg. Wie kann ich das richtig verstehen? Hängen Ego und Ehrgeiz zusammen?« Das Mädchen sah den Weisen neugierig an und wartete auf seine Erklärung. »Das Ego hilft dir nicht immer, erfolgreich zu sein«, sagte er. »Es kann jedoch helfen, wenn ein Mensch richtig erzogen wurde.« »Wie meinen Sie das mit richtig?«, fragte Jana, die es nicht verstand. »Was genau meinen Sie?« »Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der so erzogen wurde. Du bist ein Nachkomme von Genghis Khan. In unserer Familie hat es nie Schwächlinge gegeben. Unsere Leute haben immer alles erreicht. Du darfst unserer Familie keine Schande machen. Wenn ein Kind solche Werte und Überzeugungen von klein auf vermittelt bekommt, dann kann sein Ego tatsächlich etwas bewirken, weil es mit starken Überzeugungen gefüllt ist. Das Ego ist das Selbstbild einer Person. Und was sagt man in unserer Gesellschaft normalerweise zu einem Kind?« Der Bewahrer des Wissens richtete die Frage nicht nur an Jana, sondern auch an alle anderen Schüler, schaute sie an und machte eine kurze Pause. »Ganz im Gegenteil, soweit ich weiß«, antwortete Vadim und sprach die Antwort aus, die in der Luft lag. »Genau«, nickte der Meister zustimmend. »Normalerweise wird einem Kind nicht gesagt, wir sind die Nachkommen von Genghis Khan. Bringe unserer Familie keine Schande.« Man sagt ihm nicht, in unserer Familie gab es bedeutende, großartige Menschen. Im Gegenteil, viele erhalten eine solche Einstellung. In unserer Familie gibt es nur einfache Arbeiter, kleine Leute. Wir hatten noch nie Glück in unserem Leben. Und was auch immer du versuchst, es wird nichts daraus. Es wird sowieso nicht funktionieren. Bleib lieber unauffällig. Wozu brauchst du all das? Ein schwacher Zustand wird kultiviert und dem Kind wird vermittelt, dass es ein Schwächling ist, dass es nichts erreichen kann. Und so beginnt die Person zu denken: Warum sollte ich überhaupt etwas unternehmen? Das sind Aufgaben für reiche Leute. Wir sitzen lieber ruhig in der Ecke. Das heißt, es bildet sich ein Ego, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann, weil ihm starke Überzeugungen fehlen. Damit ein Mensch jedoch etwas erreichen kann, muss er starke Überzeugungen haben. »Lehrer, wie wirken sich diese starken Überzeugungen genau aus?«, fragte Vadim. »Hat der Mensch einfach keine Angst zu handeln? Ist das der Grund, weshalb ihm alles gelingt?« Wenn einem Kind von klein auf gesagt wurde, dass es in seiner Familie keine Schwächlinge gibt und jeder etwas im Leben erreicht hat, dann entwickelt es einen konstruktiven Plan, um seine Ziele zu erreichen. Heute macht es den ersten Schritt, wenn auch einen kleinen Schritt. Morgen wird der nächste folgen, übermorgen wieder einer. So erreicht ein Mensch etwas. Dabei geht es weniger um das Ego, sondern vielmehr um die persönliche Strategie eines Menschen. Die meisten Menschen verfolgen eine solche Strategie. Sie stellen sich zum Beispiel vor, dass sie eines Tages reich sein werden, aber nichts dafür tun. Das ist ihre Strategie. Sie träumen von Inseln, Schlösser, Palästen, teuren Autos, aber in Wirklichkeit sitzen sie faul auf der Couch und tun nichts. Sie träumen nur. Also wird ein Mensch mit einer solchen Strategie nichts erreichen, selbst wenn er ein großer Egoist ist? Fragte Vadim, während er den Gedankengang des Lehrers nachvollzog. Weil er nichts dafür tut, um es zu erreichen. Man sollte nicht nur vom Erfolg träumen, sondern konkrete Schritte in Richtung dieses Ziels unternehmen. Ja, du hast den Kern der Sache richtig verstanden, lobte der Meister seinen Schüler und fuhr mit seiner Erklärung fort. Ein erfolgreicher Mensch denkt nicht an himmelhohe Burgen und Inseln. Er fragt sich, was kann ich jetzt in diesem Moment tun, um meinem Ziel näher zu kommen? Und dann erstellt er einen Plan und unternimmt den ersten Schritt. Auf diese Weise erreicht er alles, weil er das große Ziel in kleinere Aufgaben unterteilt, die er heute, jetzt, in diesem Moment lösen kann. Er macht den ersten Schritt, beginnt weiterzugehen. Und so wird er viel erreichen. Daher sollten wir nicht darauf schauen, wer welches Ego aufbläht, sondern wer welche Strategie verfolgt. Als der Bewahrer des Wissens zu Ende gesprochen hatte, hob Julia die Hand. Sie schob sich eine losgelöste kupfergoldene Haarsträhne hinters Ohr, sammelte ihre Gedanken und sprach. »Meister, ich habe eine Frage«, begann sie mit melodischer Stimme. »Sie haben uns gerade von starken Überzeugungen erzählt. Ist das nicht das Gleiche wie positives Denken? Überall gibt es jetzt Motivationstrainings aller Art, verschiedene Coaches, die alle versuchen, dich zu verbessern. Und der Kern eines solchen Denkens ist: Zweifle an nichts. Die Hauptsache ist, etwas zu tun. Du wirst definitiv Erfolg haben. Kann solch ein Denkmuster einem Menschen im Weg stehen? Denn wenn er nicht zweifelt, wird er nicht verstehen, welche Schwierigkeiten auf ihn zukommen könnten. Die Frau sah den Lehrer fragend an und wartete auf seine Anmerkungen. »Julia, es ist sehr gut, dass du dieses Thema ansprichst«, begann er. »In der Tat besteht hier eine große Gefahr und wir müssen positive Einstellungen mit Bedacht einsetzen. Auch dieses Denkmuster kann einem im Weg stehen. Ein Mensch denkt, oh, positives Denken. Und er möchte sofort handeln. Was kann er tun? Der erste Gedanke vieler ist, unbedingt viele Kredite aufzunehmen. Ein Mensch glaubt, dass er, wenn er viel Geld hat, handeln und sein eigenes Geschäft gründen kann. So nimmt er Kredite auf, hat aber tatsächlich keine klare Vorstellung davon, wie und was genau er tun wird. Er sieht keine Schwierigkeiten oder Hindernisse. Infolgedessen gibt er das Kreditgeld dann für alles Mögliche aus, aber das Geschäft wird nie gegründet. Und jetzt sitzt er da und überlegt, wie er diese Kredite jetzt zurückzahlen soll. »Und wie geht man richtig vor?«, fragte Vadim. »Wir müssen ein ausgewogenes Denken pflegen«, sagte der Bewahrer des Wissens voller Zuversicht. »Einerseits halten wir an starken Überzeugungen fest, aber gleichzeitig betrachten wir die Situation realistisch und nüchtern. Wir erkennen die Hindernisse und Schwierigkeiten auf unserem Weg.« »Lieber Lehrer, aber können Sie dann erklären?« sprach derselbe Schüler erneut und sah den Weisen mit Respekt und Ehrfurcht an. »Wie kann man etwas erreichen, wenn kein Geld vorhanden ist? Sie sagen, dass man keine Kredite aufnehmen sollte, aber ich verstehe nicht. Schließlich erfordert jedes Geschäft in unserer Welt Investitionen.« Freundlicher Übermut flackerte in den Augen des Lehrers. »Man sollte nie glauben, dass alles nur mit Geld erreicht werden kann«, erklärte er, und ein geheimnisvolles Lächeln umspielte seine Lippen. »Tatsächlich wird alles mit Hilfe des Verstandes erreicht. Stellt euch vor, was geschieht, wenn man einen geistig zurückgebliebenen Menschen einen Haufen Geld gibt?« Der Weise hielt inne und sah die Schüler an, während er auf ihre Antwort wartete. Funken leichter Heiterkeit leuchteten wieder in seinen Augen. »Wahrscheinlich wird er mit diesem Geld nicht richtig umgehen können«, sagte Sophia zurückhaltend. »Er wird einfach nicht verstehen, was es ist«, schlug Vadim vor. »Er wird damit spielen wie mit Bonbonpapier«, fügte Samira hinzu. Der Weise hörte sich alle Versionen an und das freche Leuchten in seinen Augen verstärkte sich. »Das stimmt«, sagte er. »Morgen würde er kein Geld mehr haben. Warum?« »Weil er mit den Geldscheinen spielen würde. Er würde sie hochwerfen, als wären es gewöhnliche Papierstücke.« Der Lehrer stellte bildhaft dar, wie eine Person mit geistiger Behinderung dies tun könnte, indem er imaginäre Papierstücke über seinen Kopf warf und mit einem verrückten Blick beobachtete, wie sie in der Luft wirbelten. Er würde zu anderen sagen, »Schaut, Papierstücke, Papierstücke fliegen. Oh, wie lustig!« Der Weise mimte weiterhin einen geistig behinderten Menschen und begann, auf die imaginäre Geldscheine zu zeigen, die in der Luft wirbelten. Es sah so lustig aus, dass die Schüler fröhlich lachten. Der Lehrer lächelte so ansteckend und sprach mit einer solchen Leichtigkeit über alles, dass man sich dem positiven und optimistischen Gefühl, das in jedem seiner Blicke und in jeder Bewegung zu sehen war, nicht entziehen konnte. Die Menschen würden auf ihn zukommen und um Geld bitten, und er würde es um sich herum verstreuen und dann noch zusehen, wie Menschen diese Papierstücke einsammeln. Für ihn wäre es ein lustiges Spiel. So zeigt sich also, dass er einen Haufen Geld hatte, aber am nächsten Tag nichts mehr davon übrig war. Ohne aufzuhören, mit seinen Augen zu lachen, zuckte der Weise mit den Schultern und richtete erneut seinen funkelnden Blick auf die Schüler. Was war sein Problem? Warum ging ihm so schnell das Geld aus? Weil er keinen Verstand hatte, antwortete Samira und lächelte unwillkürlich. Diese Antwort erschien ihr offensichtlich und gleichzeitig äußerst logisch. Ganz genau, bestätigte der Lehrer. Und wenn jemand einen starken Willen hat, dann beginnt er nicht mit Geld, sondern mit einem klaren Schritt-für-Schritt-Plan. Es kann sogar sein, dass Geld überhaupt nicht benötigt wird. Vielleicht erstellt er einen Plan, der es ihm ermöglicht, sich langsam und in kleinen Schritten vorwärts zu bewegen, ohne große Ausgaben zu tätigen und dennoch große Ziele zu erreichen. Warum braucht er im Endeffekt kein Geld? Weil er über viel Verstand verfügt. Also geht es nicht darum, mehr Geld zu haben, sondern mehr Verstand, stellte das Mädchen klar, erstaunt über die Schlussfolgerung, die sie gerade gezogen hatte. Der Weise bestätigte ihre Vermutung mit einem zustimmenden Nicken und einem wohlwollenden Lächeln. Wenn wir keinen Verstand haben, können wir mit dem Geld nichts Sinnvolles anfangen, selbst wenn wir es bekommen. Am Ende bleiben nur Kredite übrig und wir haben wieder kein Geld. Aber wenn wir klug sind, erkennen wir, wie viele Dinge auch ohne Geld getan werden können. Und um klug zu sein, muss man ständig lernen, sich weiterentwickeln und verbessern. Zufrieden mit den Erklärungen des Meisters, verdauten die Schüler die erhaltenen Informationen für einige Zeit. Der Lehrer drängte sie nicht, blickte auf die hoch am Himmel schwebenden Möwen und gab den Schülern die Möglichkeit, neue Fragen zu formulieren. Nach ein paar Minuten hob sich Sophias Hand. Es war klar, dass sie etwas sehr Wichtiges fragen wollte, was ihr helfen würde, viel zu lernen und die Wahrheit zu verstehen. »Lieber Bewahrer des Wissens, ich habe eine Frage zum Thema Entwicklung, die sich jedoch in eine etwas andere Richtung bewegt«, begann sie mit einer tiefen, klangvollen Stimme. »Können Sie erklären, wie die Evolution der Seele abläuft? Hier im Buch »Auf der anderen Seite des Lebens« heißt es, dass Jans Bruder im Körper eines Insekts reinkarniert wurde. Wie kam es, dass er zuerst ein Mensch war und dann als Insekt inkarniert wurde? Und wo ist dann die Entwicklung der Seele? Sollte sie sich nicht vom Einfachen zum Komplexen entwickeln? Warum war er zuerst ein Mensch und dann ein Insekt und nicht umgekehrt? Es war ein intelligentes Insekt, erklärte der Lehrer sanft. In dem Buch wird gezeigt, dass eine Zivilisation von Insekten existiert. Schließlich hat Gott viele Lebensformen geschaffen, verschiedene Arten von Außerirdischen, intelligente Insekten, die Welt der leuchtenden Punkte. Es gibt Lebensformen, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Gott schaut sich jede Seele an und sieht, dass jede Seele eine bestimmte Erfahrung braucht, um sich weiterzuentwickeln. Denn Perfektion ist eine grenzenlose Erfahrung. Heißt das, dass Gott sieht, welche Erfahrungen der Seele fehlen? Srenja, fragte die Schülerin. Ja, bestätigte der Bewahrer des Wissens. Gott sieht alles und denkt sich, für diese Seele wäre es in dieser Inkarnation besser, ein intelligentes Insekt zu sein und in der nächsten ein Außerirdischer. So versetzt Gott die Seele in verschiedene Lebensformen, damit sie unterschiedliche Erfahrungen sammeln kann. Wenn die Seele bereits genug Erfahrung gesammelt hat, endet ihr Leben auf der physischen Ebene und das Leben des Engels beginnt. Sophia senkte den Kopf und dankte dem Meister für die Klarstellung. Verständnis erschien in ihren Augen, aber die Funken der Neugier flammten mit neuer Kraft auf. Lieber Bewahrer des Wissens, begann sie erneut, aber warum hat Gott die Menschen auf der Erde nicht in Frieden leben lassen, damit es kein Leid gibt, damit die Menschen sich nicht gegenseitig verletzen, keine Kriege führen? Der Lehrer sah die Frau mit den Augen eines Weisen an, der die heiligsten Geheimnisse des Universums kennt. Das Leben auf der physischen Ebene ist immer mit Schwierigkeiten verbunden, erwiderte er. Selbst wenn wir eine Situation betrachten, in der die Menschen in Frieden und Harmonie leben. Trotzdem gibt es Krankheiten, Unfälle, das Alter. Dies allein reicht aus, damit es nicht leicht ist. Wenn wir Katastrophen und Kataklysmen hinzufügen, dann gibt es auch ohne Kriege viele negative Faktoren, die das Leben erschweren. Aber wenn wir uns nach dem Tod in die subtile Ebene begeben, ändert sich die Situation komplett. Dort öffnen sich die Augen und wir beginnen, klar zu sehen und zu spüren, dass Gott um uns herum ist. Auf der subtilen Ebene beginnen wir, mit anderen Seelen zu kommunizieren und ihre Gedanken zu sehen. Wenn es einen Wunsch gibt, wird er sofort verwirklicht. Es ist ein komplett anderes Leben. Warum ist dann die physische Ebene überhaupt notwendig? Fragte Samira, ohne ihre Verwunderung zu verbergen. Gott hat sie sicher nicht einfach so erschaffen. Nicht einfach so, sagte der Bewahrer des Wissens geheimnisvoll. Als Gott die Engel erschuf und sie lange Zeit in der subtilen Welt lebten, waren sie nicht so weise, wie sie hätten sein können. Und dann dachte Gott, es ist notwendig, dass sie nicht nur Freude und Glückseligkeit erfahren, sondern auch andere Eindrücke sammeln. Das Leiden und die Qual, die oft entstehen, wenn Unwissenheit herrscht und ein Mensch nach Wissen strebt. Deshalb wurde diese physische Ebene geschaffen. Sie ist schwierig, was natürlich ist, weil sie ein Simulator für die Seele ist. Heißt das also, dass unsere ganze Erde ein großes Fitnessstudio ist? Fragte Polina mit einem Lächeln. Ja, bestätigte der Bewahrer des Wissens. Und wenn jemand vermeiden möchte, ins Fitnessstudio zu gehen, wird er nicht die notwendige Erfahrung sammeln, was bedeutet, dass sich seine Seele nicht entwickeln kann. Wenn sich in diesem Leben ein Mensch hinter einem Simulator versteckt, anstatt zu trainieren, oder Kinder Hanteln aus Plastik anstelle von normalen Hanteln hebt, wie wird er dann trainieren können? Wie kann er stärker werden? Der Weise sah sich die Schüler mit einem aufmerksamen, forschenden Blick an und versuchte zu verstehen, wie sehr sie alle in das Gespräch einbezogen waren, wie gut sie das Wissen aufnehmen, das es ihnen vermittelte. »Dann kann er es nicht«, warf Ruslan ein und mischte sich in das Gespräch ein. »Wenn keine Belastung vorhanden ist oder sich als zu schwach erweist, können die Muskeln nicht trainiert werden. Das ist richtig. Es wird kein Training geben und er wird wieder in das nächste Leben geschickt, damit er die nötige Erfahrung sammelt. Deshalb sollten wir diese Simulatoren hier verwenden, damit die Seele weise wird. Lehrer, wie nutzt man dieses Fitnessstudio richtig? Fragte Samira zögerlich und dachte nach, ob sie die Frage richtig formuliert hatte. Es richtig zu verwenden bedeutet, gegen unsere niedere Natur zu kämpfen, antwortete der Weise mit ruhiger Zuversicht. Nehmen wir an, es entsteht Groll. Wir haben ihn überwunden, über uns selbst gelacht und Glückseligkeit erreicht, begannen zu beten, Lachmeditation zu praktizieren und anstelle von negativen sind positive Emotionen entstanden. Bedeutet das, dass wir die uns erteilte Lektion richtig bestanden haben? Fragte Samira. Ja, richtig. Wir haben also auf dem Groll-Simulator richtig trainiert. Der Sinn des Fitnessstudios besteht nur darin, mit Groll, Neid und Angst umzugehen, diesem Einfluss zu entkommen. Dann können wir sagen, dass der Simulator korrekt verwendet wurde und Gottes Lektion bestanden ist. Was passiert, wenn wir diese Lektion nicht bestehen? Fragte Polina und blickte den Weisen mit ihren tiefgrauen Augen aufmerksam an. Wenn wir in niederen Einflüssen feststecken und sie uns völlig versklaven, dann denkt Gott, wann hat er genug davon? Wann hat er es satt, Groll, Qual und Leid zu empfinden? Wann wird er anfangen, aus all dem auszubrechen? Hilft Gott einem Menschen nicht, auf diesen Simulatoren zu trainieren? Gott beginnt erst dann zu helfen, wenn ein Mensch zu begreifen anfängt, worum es geht. Dass er aufhören muss, ein Sklave dieser Welt zu sein, dass er aus dieser Sklaverei ausbrechen und ein Engel werden muss. Und dann schaut sich Gott die Seele an und entscheidet, dass sie vielleicht nicht weiter inkarnieren muss. Das ist alles. Die Seele hat sich entwickelt, ist spirituell geworden. Und dann geht sie in die höhere Welt über. Nachdem Julia dem Weisen zugehört hatte, hob sie ihre Hand. »Lieber Bewahrer des Wissens, danke, dass du das so gut erklärt hast«, sagte sie mit dem Funkeln des Bewusstseins in der Tiefe ihrer Augen. »Und, da wir über Groll sprechen, erinnerte ich mich an eine Frage, die viele Frauen im Unterricht beschäftigt. Wie kann man Groll, das Gefühl der Einsamkeit und den Neid auf das Glück verheirateter Paare loswerden?« Der Lehrer blickte nachdenklich in die Ferne und wählte die besten Worte, um den Schülern das Wesentliche klarer und einfacher zu vermitteln. »Als Kind beobachtete ich meine Eltern und bemerkte ständig, wie sie miteinander stritten, wie schlecht sie sich fühlten, wie sie sich gegenseitig beleidigten. Ich sah meine Nachbarn und andere Verwandte an und musste feststellen, dass es ihnen genauso erging. Ständige Konflikte, Streitereien, Meinungsverschiedenheiten. Und eines Tages fragte ich, »Mama, warum lebst du mit Papa zusammen, wenn ihr die ganze Zeit streitet?« Und meine Mutter antwortete mir, »Nun, es ist notwendig, dass Menschen zusammenleben, und du solltest auch einen Vater haben, der dich erzieht. Alle leben so, weil es üblich ist.« Und ich frage noch einmal, warum ist das notwendig, wenn ihr offensichtlich nicht glücklich seid, wenn ihr ständig streitet? Es scheint immer etwas bei euch nicht zu stimmen. Ihr streitet, die Nachbarn streiten. Warum ist das alles nötig? Und, fragte Samira gespannt, als der Bewahrer des Wissens innehielt, was hat sie geantwortet? Sie konnte mir nichts weiter erklären, außer dass es üblich ist und notwendig sei, dass ein Kind einen Vater hat. Das sind die Klischees, die sie begann, mir einzuflößen, erwiderte der Weise mit einer kaum wahrnehmbaren Traurigkeit in seiner Stimme. Deshalb solltet ihr glückliche Familien nicht beneiden. Tatsächlich sind solche Familien sehr selten. Und wenn ihr Menschen fragt, wo sie eine gute Familie gesehen haben, werden sie nachdenken und antworten, dass sie diese in einem Film gesehen oder in einem Buch darüber gelesen haben. Es ist sehr schwierig, eine gute Familie zu gründen. Und was glaubt ihr? Warum ist das so? Der Weise warf wieder einen Blick auf die konzentrierten, aufmerksamen Gesichter. Weil uns niemand gelehrt hat, wie man sie gründet, antwortete Sophia zuversichtlich, und in ihrer Stimme lag Bedauern. Ja, genau, nickte der Meister. In der Schule bringen sie uns nicht bei, wie man eine Familie richtig gründet, sie bringen es uns auch nicht an der Uni bei. Eltern wissen auch nichts darüber, also gründen sie selbst eine schlechte Familie. Niemand lehrt uns, wie es geht, und doch rät jeder, heirate, vielleicht hast du Glück. Es scheint, dass die Gründung einer Familie einem Roulette-Spiel gleicht. Vielleicht hast du Glück, oder vielleicht auch nicht. Der Zufall wird entscheiden. Lehrer, wie gründet man eine gute, starke Familie? Fragte Polina. Damit es kein Roulette-Spiel ist? Man muss ein tiefes Verständnis dafür haben, wie man den richtigen Partner auswählt. Es sollte nicht der Erstbeste sein, sondern eine würdige Person. Darüber haben wir heute schon gesprochen und es ist sehr wichtig. Und wie man eine würdige Person findet, das lehrt uns niemand. Wie findet man einen Ort, an dem sich würdige Menschen aufhalten? Wie lernt man sich kennen und baut Beziehungen auf? Wie sollte eine harmonische Familie aussehen? Was sollte dafür getan werden? Das lehrt auch niemand. Als ich mich intensiv mit diesem Thema beschäftigte, sah ich, dass die harmonischsten Familien in Gästeehen leben. In Gästeehen? Samira konnte ihre Gefühle nicht zurückhalten. Auch die anderen Schüler sahen überrascht aus. Ja, eine Gästeehe ist das Beste. Sogar Wissenschaftler haben es bewiesen, antwortete der Lehrer mit unerschütterlicher Ruhe und Zuversicht. Stellt euch vor, die Ehepartner kommen an Wochenenden und Feiertagen zusammen. Es herrscht Harmonie und Glück, weil sie sich treffen, um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Sie genießen die Kommunikation und Intimität. Danach trennen sie sich bis zum nächsten Wochenende. Bei ihnen ist alles einfach perfekt, weil sie nicht darüber streiten, wer aufräumt, wer den Müll rausbringt und so weiter. Sie haben keine häuslichen Probleme. Und deshalb haben sie ein tolles Leben. Und im Osten war das früher so. Die Frau und der Mann lebten getrennt und das Paar traf sich nicht oft. Daher hatten sie eine normale Beziehung. Wenn Menschen zu viel zusammen sind, kommt es zu Auseinandersetzungen, Konflikten, Überdruss und Gereiztheit. Lehrer, gilt das nicht nur für Beziehungen zwischen Mann und Frau? Fragte Ruslan. Es gibt ein Sprichwort. Triff dich seltener mit guten Freunden. Lässt sich das auf jede Beziehung anwenden? Das ist richtig, bestätigte der Weise. Denn wenn man selbst mit guten Freunden zu viel Zeit verbringt, kann es langsam zu Streitereien, Problemen und Konflikten kommen. Deshalb sollte man sich mit guten Freunden treffen, die Zeit mit Freude verbringen und dann auseinandergehen. Der Bewahrer des Wissens beendete seinen Vortrag und sah sich die Schüler in Erwartung neuer Fragen an. Er sah, dass sich alle hier Anwesenden aktiv am Gespräch beteiligten, obwohl einige keine Fragen stellten, sondern nur aufmerksam zuhörten. Nun hob eine dieser Schülerinnen die Hand. Eine Frau mit einem schlichten blauen Kopftuch. Sie war äußerst unauffällig und es entstand sogar das Gefühl, dass sie nicht besonders auffallen wollte. Aber ein Blick auf sie verriet, dass in ihrer Seele eine starke Energie von Weiblichkeit und Freundlichkeit verborgen war. »Lieber Lehrer«, begann sie, »erklären Sie mir bitte, wie kann ich in der sozialen Welt aktiv bleiben? Wie schaffe ich es, nicht in eine passive Haltung zu verfallen und weiterhin einer großen Anzahl von Frauen Gutes zu tun?« In Seminaren ist dies leicht möglich, da das Energieniveau hoch ist. Doch wenn ich nach Hause zurückkehre, scheint all das verloren zu gehen. Maria, das Energieniveau geht verloren, wenn du anfängst, mit allen über den Unterricht zu sprechen, erinnerte der Weise sanft. Du kommst vom Seminar zurück und verschiedene alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen beginnen, sich wieder zu aktivieren. und du musst so denken. Warum war es im Seminar so schön? Weil viele höhere Eindrücke in mich eingedrungen sind. Genau das hat Erfüllung geschaffen, einen Zustand des Glücks gegeben. Und dann musst du suchen, wo du diese Eindrücke wiederfinden kannst. Meinen Sie göttliche Eindrücke, hohe Emotionen? Fragte Maria. Ja, du musst spirituelle Lieder anhören. Sie erzeugen den richtigen Zustand. Damit niemand Fragen stellt oder dich verurteilt, kannst du das über Kopfhörer tun. Und wenn man dich fragt, was du hörst, dann kannst du irgendein beliebtes Lied nennen. Du solltest auch Bücher lesen und Filme ansehen, die höhere Emotionen hervorrufen. Du musst deine Seele mit höheren Eindrücken nähren und ständig alle vorstellbaren spirituellen Praktiken ausüben. All dies wird dir helfen, dich auf höhere Emotionen einzustellen. Du solltest darüber nachdenken, wie du Menschen helfen kannst, wie du ihnen Licht bringen kannst. Wenn es solche Gedanken gibt, werden sie auch viele gute Eindrücke bringen. Je höhere Gedanken wir haben, desto mehr höhere Eindrücke empfängt unsere Seele. Und dann werden wir uns ständig gut füllen und immer in einem glücklichen Zustand sein. Und was, wenn es zu schlechten Zuständen kommt? Fragte die Schülerin erneut. Was kann man dagegen tun? Wie kann man sie überwinden, wenn Negativität, Neid, Ärger aufkommt? Wir müssen uns ansehen, was genau diese schlechten Zustände verursacht, und versuchen, die Ursachen aufzuspüren, erklärte der Weise. Die Ursachen sind oft ähnlich. Man hat wieder angefangen, fernzusehen, wo verschiedene Serien, Shows und Werbung laufen. All das manipuliert uns und vermittelt uns falsche Einstellungen. Der zweite Grund sind Schwierigkeiten mit Verwandten, Konflikte, Ablehnung. Ihr kehrt nach Hause zurück und lebt mit ihnen in derselben Wohnung, als wäret ihr in einem Glas voller Spinnen. Jeder möchte euch ändern, euch seine eigene Meinung aufzwingen, und zwar die Meinungen, Stereotypen und Muster der Gesellschaft. Daher gibt es in der Familie solche problematischen Beziehungen, dass einer dem anderen seine Ansichten aufdrängt. Und dann haben beide Menschen schlechte Eindrücke voneinander, Ärger, negative Emotionen. Und das nährt die Seele. Daher sollte man versuchen, sich nicht auf all das einzulassen. Es ist wichtig, sich von solchen Situationen fernzuhalten und stattdessen mehr über höhere Eindrücke nachzudenken, darüber, wie man Menschen hilft, wie man Licht in das Leben der Menschen bringt. Und dann wird das Leben nach dem Seminar sowohl glücklich als auch freudig und erfüllt sein. In Marias Augen flammten Funken der Inspiration und Begeisterung auf. Lieber Bewahrer des Wissens, vielen Dank für diese Klarstellungen. Wenn Sie sprechen, scheint alles in meinem Kopf plötzlich einen Sinn zu ergeben, als würde es richtig angeordnet werden, lächelte sie mit aufrichtiger Dankbarkeit und fügte nach kurzem Zögern hinzu. Sagen Sie, bitte, wie kann ich lernen, auf meinen spirituellen Teil zu hören und immer meiner Seele zu folgen, ihren Hinweisen zu folgen? Die Seele ist mit Gott verbunden, mit dem Schutzengel verbunden, antwortete der Weise. Was denkt ihr, wodurch kann er zu uns sprechen? Maria dachte ein paar Sekunden nach. Durch höhere Emotionen? Schlug sie mit etwas Zweifel vor. Das ist richtig, bestätigte der Lehrer. Wenn etwas passiert, flüstert die Stimme des Gewissens leise: Mach dies, mach das. Das bedeutet, dass uns ein Engel oder Gott warnt. Aber wir ignorieren es oft, weil die Teufel uns laut ins Ohr schreien: Schau, mach das nicht, sei gekränkt, neidisch, verärgert. Und wir hören auf die Stimmen der Teufel, weil sie lauter sind. Wir sollten aber auf unser Herz, unser Gewissen, unsere höheren Emotionen hören. Das kommt von Gott. Wenn die Menschen immer auf höhere Emotionen hören würden, dann würden sie in Gott im Glück leben. Aber so hören die Menschen auf die lauten Stimmen von Teufeln und Dämonen. Sie schreien uns an, wollen, dass wir negative Emotionen erleben. Deshalb leben die Menschen ein unglückliches Leben. Nachdem Maria die Antwort des Lehrers erhalten hatte, blickte sie ihn voller Dankbarkeit an. Ihr Blick wurde noch klarer und reiner und spiegelte das helle Licht ihrer Seele wider. Ihre Blicke trafen sich und der Weise erkannte, dass die Schülerin eine sehr wichtige Frage stellen wollte, die ihr keine Ruhe gab. Weiser Bewahrer des Wissens, kann jede Seele ein Organisator und dann ein Mentor werden? Fragte die Frau zunächst etwas unsicher, doch mit jedem Wort wurde sie mehr und mehr von Ruhe und innerer Harmonie erfüllt. Kann jede Schülerin auf dem spirituellen Weg wachsen, wenn sie an sich selbst und an die Kraft glaubt? Oder nur jene Schülerinnen, deren Seelen wachsen müssen? Warum werden nicht alle Organisatoren und Mentoren, selbst wenn die Kraft ihnen sagt, sie könnten es sein? Weil sich nicht jeder dem Einfluss der Kraft öffnen kann, lächelte der Lehrer weise. Zu Beginn sollte jeder über Folgendes nachdenken. Unter welchem Einfluss stehe ich jetzt? Je nachdem, unter welchem Einfluss ein Mensch steht, beginnt er, diesen Einfluss der Kraft dann durch sich selbst in sein Leben anzuziehen. Wie heißt es so schön? Mit den Lahmen lernt man hinken, mit Säufern trinken, fragte Samira. Das ist eine passende Redewendung, erwiderte der Bewahrer. Obwohl es nicht unbedingt bestimmte Menschen sein müssen, die diesen Einfluss ausüben. Ein Mensch kann beispielsweise unter dem Einfluss des Fernsehens stehen, in dem ständig Werbung und Propaganda laufen. Dieser Mensch nimmt diese Inhalte als die Wahrheit und Handlungsanweisung wahr. Wenn ein Mensch unter dem Einfluss niedrigerer Emotionen wie Neid, Eifersucht, Groll steht, können ihn diese enorm beeinflussen. Dann dient er diesen negativen Emotionen. Er wird zum Sklaven dieser negativen Emotionen, gibt ihnen ständig all seine Energie, all seine Zeit. Deshalb sollte man sich immer überlegen, unter welchem Einfluss stehe ich? Welche Einflüsse lasse ich durch mich hindurchfließen? Welche Kontrolle haben Sie gerade über mich? Lehrer, was soll ich tun, wenn mich solche Einflüsse hin und her zerren? Schloss sich Vadim dem Gespräch an. Angenommen, du hast gerade beschlossen, zu beten und in Glückseligkeit zu sein und plötzlich sagt jemand etwas Beleidigendes. Und die Seele ist hin und her gerissen. Soll man sich beleidigt fühlen oder die Beleidigung überspielen? Ja. Es kommt oft vor, dass diese beiden Einflüsse in einem Menschen zusammentreffen, bestätigte der Weise. Und der Mensch muss jedes Mal eine Wahl treffen. Welchen Einfluss soll ich bevorzugen? Den Groll aufbauschen und ihn aus mir herausstoßen oder dem Groll völlig erliegen und mich monatelang mit Hilfe dieses Grolls quälen und schikanieren? Man muss abwägen. Welche Art von Einfluss ist besser? Welche Art von Einfluss muss ich wählen, damit ich mich gut fühle? Was wählt er? Die nächste Frage des Weisen richtete sich an alle Schüler. Und jeder von ihnen konnte die Antwort darauf nicht mit Worten geben, sondern nur durch Taten, durch die eigene Wahl, die in jedem Moment des Lebens getroffen wurde. Es gibt viele Einflüsse, resümierte der Bewahrer des Wissens das intensive spirituelle Gespräch. Und wenn ihr den höchsten Einfluss wählt, könnt ihr später selbst zu Mentoren werden. Auf diese Weise bleibt ein Mensch in den höheren Emotionen, erlangt großes Verständnis, erlangt Licht und vermittelt all dies an andere Menschen. Wer sich dafür entscheidet und unter diesen Einfluss gerät, der wird zunächst Organisator und dann Mentor. Wenn ihr euch jedoch für weltliche Einflüsse entscheidet, beleidigt zu sein, zu beneiden, fernzusehen, Opfer von Werbung zu sein, dann ist der Weg, ein Mentor zu werden, geschlossen. Die Augen der Schüler strahlten vor Verständnis und Begeisterung. Genau in diesem Moment trafen sie ihre nächste Entscheidung. Sie waren bereit, ihren spirituellen Weg fortzusetzen, höhere Emotionen zu erleben und sich auf Gott zuzubewegen. Der Weise lächelte und sandte seinen Schülern die Energie bedingungsloser Liebe. Dann begann er, ein spirituelles Gedicht vorzutragen. In den schimmernden Strahlen des Sonnenuntergangs, Faum, erabschiedete ich den Tag im Gebet. Eine riesige Flutwelle stieg immer höher, weit entfernt von Leidenschaft, Lust. In den Höhlen der tiefen Stille führe ich die Reinigung des Herzens durch, indem ich den Geist zu den Höhen des Himmels, zur Kammer des Herrn aufsteigen lasse, um durch Jahrhunderten aus der Ferne zu Gott zu kommen und ihm heilige Loblieder zu singen. Aus der Dunkelheit, aus dem Tal des Leidens, wo die Unwissenden und Sklaven der Ausschweifung zwischen unstillbaren Leidenschaften Lebemänner ihre Seelen der Schlachtung hingegeben haben und von ihrer Sünde gequält werden, doch die Vergeltung wartet bereits an den Grabtüren. In den schimmernden Strahlen des Sonnenuntergangs erabschiedete ich den Tag im Gebet. Eine riesige Flutwelle stieg immer höher.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.amazon1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.